Der Akkordeon- und Handharmonika-Club Sielmingen war hier zu hören mit einem Stück von Hans-Jörg Staudacher. In der Drachenhöhle hieß es aus dem Zyklus Der mythische Zoo. In diesem Zyklus kommen nur Tiere vor, die es eigentlich gar nicht gibt. Einhörner und Drachen zum Beispiel. Aber vom Drachen zum Krokodil ist es nicht weit, denn irgendwie sind die beiden schon rein optisch miteinander verwandt. Beide Tiere sind außerdem symbolträchtige Wesen, gleichsam gefürchtet und verehrt werden ihre gewaltigen Kräfte. Und natürlich ranken sich Märchen und Mythen um Drachen und Krokodil. Die beißen sich durch. Krokodile, so heißt heute unsere SWR2-Matinee. Um lebende Krokodilmythen und lebendige, hungrige Leistenkrokodile geht es jetzt. Auf der Insel Timor nämlich gelten Krokodile als heilig. Warum das so ist und welche Auswirkungen das auf das Miteinander von Mensch und Tier hat, erzählt uns Sebastian Brackhane. Er ist Mitglied der Crocodile Specialist Group der Weltnaturschutzunion und war mehrfach auf Forschungsreise in Timor. Guten Morgen, Herr Brackhane.
Schönen guten Morgen.
Ich habe es bereits angesprochen. Das Krokodil ist in Timor so etwas wie ein Nationalheiligtum. Denn der Schöpfungsmythos der Insel basiert auf einer Krokodillegende. Können Sie uns die kurz mal näher bringen, diese Legende?
Ja, laut der Legende, also das gute Krokodil, Lafayette Diak, hat ein Junge am Strand ein junges, krankes Krokodil gefunden und ihm geholfen. Und mit diesem Krokodil ging der Junge dann auf Reisen. Das Krokodil hat ihn halt mitgenommen und sozusagen die Welt gezeigt. Und als das Krokodil alt wurde und starb, hat sich aus dem Krokodilrücken eben die Insel Timor gebildet. Und der Junge wurde sozusagen der erste Timorese.
Und diese Zacken des Krokodils, das sind dann die Berge der Insel. Und ich habe nachgelesen, die höchste Erhebung ist ungefähr so hoch wie unsere Zugspitze in Deutschland. In welcher Form wird das Krokodil auf dieser Insel verehrt?
Also wir haben einmal eine Verehrung auf nationaler Ebene, da ist das Krokodil eben Symbol der nationalen Fußballmannschaft, aber auch der Telefongesellschaft. Man sieht es oft in Graffitis oder in den Kunstgegenständen, die auf den Märkten verkauft werden. Also es hatte auf Landesebene, auf nationaler Ebene schon eine hohe symbolische Kraft. Fährt man aber in die ländlichen Regionen, äußert sich das in vielen Dörfern durch Rituale. Also da werden Schweine geopfert, um Großvater Krokodil, also Lafayette Diak, mit ihm zu kommunizieren und ihm Wertschätzung entgegenzubringen. Also vor allen Dingen auf den ländlichen Regionen ist da noch ein sehr tiefer spiritueller Glauben an das Krokodil und das äußert sich eben auch noch in dem täglichen Leben der Menschen dort.
Jetzt geht diese Verehrung des Krokodils aber so weit, dass wenn ein Mensch von einem Krokodil getötet wird, und das kommt häufiger mal vor, es auch noch als Gerechtigkeit angesehen wird. Warum ist das so?
Naja, also das kommt drauf an, wo man ist in Osttimor, aber es gibt in der Tat viele Dörfer und Ethnien. Da wird dem Krokodil, zumindest manchen Krokodilen, so die Funktion eines gerechten Richters zugeschrieben. Das heißt, wenn jetzt ein Dorfbewohner böse war oder ihm zumindest Bösartigkeit zugeschrieben wird und er wird danach von einem Krokodil attackiert, dann gilt das so ein bisschen als Beweis, dass er tatsächlich böse war, weil das gute Krokodil fehlt nie und als Bestrafung.
Wir sprechen jetzt von einem Land, das erst seit rund 20 Jahren unabhängig ist. Also Sie haben gerade von Osttimor gesprochen. Wir haben die ganze Zeit von Timor als der ganzen Insel gesprochen. Dieser Staat war unter portugiesischer bzw. indonesischer Herrschaft. Was hat jetzt diese Unabhängigkeit, also es betrifft ja nur diesen Teil Osttimor, was hat diese Unabhängigkeit verändert in Bezug auf die Krokodile?
Also erstmal war die Insel Timor, haben sich zunächst erstmal die Holländer und die Portugiesen aufgeteilt. Und die Portugiesen haben natürlich nicht diesen tiefen Glauben an das Krokodil gehabt und hatten dementsprechend wenig Probleme, Krokodil auch zu jagen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Indonesier, die dann ab 1975 in das Land einmarschiert sind. Das heißt, unter den Zeiten der Fremdherrschaft und auch unter der Zeit der UN-Verwaltung wurden Krokodile gejagt, die Population wurde dezimiert und das Problem von Krokodilattacken war dementsprechend klein. Es kam auch mal vor, aber nicht in dem Maße wie jetzt seit 2005 ungefähr. Da sind die UN abgezogen und das Krokodil vollständig unter Schutz gestellt worden, sowohl national, aber auch in den Dörfern eben vor allem, die Krokodile dann auch verehren. Und seitdem konnten wir eben ermitteln, dass die Krokodile, Attacken auf Menschen stark angestiegen sind.
Und dann hat man versucht, also nach dieser Unabhängigkeit auch mit Hilfe einer Taskforce Mensch und Tier quasi friedlich nebeneinander herleben zu lassen. Jetzt kam es aber dazu, dass es plötzlich mehr Krokodile wurden. Also klar, man hat einerseits natürlich gesagt, wir möchten denen ihren Raum lassen, aber es kamen noch zusätzlich welche dazu. Wo kamen die denn her?
Das ist die große Frage. Also wie Sie schon sagten, Osttimor ist eine, oder Timor insgesamt, eine Gebirgsinsel, also vulkanischen Ursprungs. Und das heißt, wir haben sehr viele hohe Regionen und eigentlich nur einen sehr schmalen Küstenstreifen, wo sich die Krokodile reproduzieren können. Das heißt, das ist schon eine gute Leistung in so kurzer Zeit, anscheinend so viele Nachkommen zu zeugen, dass eben dieses Problem der vermehrten Attacken entstanden ist. Und eine Hypothese ist eben, dass diese Krokodile eventuell aus Australien kommen.
Also man muss dazu sagen, das sind ja wahre Alleskönner, diese Krokodile. Die können sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser überleben. Die können offenbar relativ gut schwimmen. Und es ist wohl auch nachgewiesen, dass diese, also es sind ja schon über 500 Kilometer von Australien nach Timor, dass sie diese Strecke zurückgelegt haben. Inwiefern unterscheiden sich denn jetzt diese Krokodile, also ich sag jetzt mal die Einwanderer-Krokodile von den bereits heimischen Ureinwohner-Krokodilen? Also man spricht ja auch von Großvater-Krokodil versus Troublemakers.
Ja, wir sind gerade noch dabei, da genetische Analysen durchzuführen, um eben die DNA der osttimoresischen Krokodilpopulation und der australischen Population zu vergleichen. Das ist im Moment so das Forschungsprojekt. Aber Sie haben recht. Also die Osttimoresen unterscheiden in der Tat zwischen dem Großvaterkrokodil, das sie verehren. Und dann gibt es eben diese sogenannten Troublemaker. Also das sind auch Krokodile, die eben von anderen Dörfern geschickt werden, um zu stören, zu stehlen. Zum Beispiel die dort freilaufenden Schweine zu fressen, aber auch Menschen zu attackieren. Also das ist auch eine weitere Erklärung. Neben dem, dass man eben vom Richterkrokodil bestraft wurde, könnte es auch ein Troublemaker-Krokodil von außerhalb, also von anderen Dörfern oder eben von Australien sein, das eben ein Störenfried ist.
Und es könnte ja auch die Erklärung sein, dass dieses Krokodil, was halt so weit geschwommen ist, natürlich auch extrem hungrig in Timor ankommt, ne?
Ja, das ist in der Tat so. Das ist ja, wie Sie schon sagten, eine Strecke von knapp 500 Kilometer. Und in der Zeit wird das Krokodil keine Chance haben, sich zu ernähren. Also Krokodile können tatsächlich sogar mehrere Monate ohne Nahrung auskommen. Aber es hätte dann, wenn es denn von Australien dann nach Osttimor gelangt ist, ein großes Interesse eben zu fressen, Nahrung zu finden, Beute zu machen. Und da unterscheidet das Krokodil eben auch nicht, was das jetzt für ein Säugetier ist, ob das jetzt ein Reh oder ein Mensch oder ein Schwein ist, ist ihm Krokodilen insgesamt relativ egal.
Und die sind geschmacklich offenbar nicht so wählerisch. Warum ist das so schwierig zu handeln? Also Sie haben jetzt viele Krokodile, Sie haben Menschen, Sie haben diese Überfälle in Timor. Warum ist das schwierig, das in Einklang zu bringen?
Naja, wir haben es hier erstmal mit einem Entwicklungsland zu tun. Also die Infrastruktur in den ländlichen Regionen ist sehr entwicklungsbedürftig, was die Straßen angeht, aber auch was den Informationsfluss zum Beispiel angeht. Also es ist schon schwer, überhaupt Informationen aus allen Landesteilen zu Krokodilattacken zu bekommen. Und das andere ist eben, dass das Krokodilmanagement nicht so unanspruchsvoll ist. Also man müsste jetzt erstmal eigentlich ein Monitoring machen. Das macht man mit Booten nachts mit sogenannten Spotlight Service. Also man leuchtet eben die Uferbereiche ab und zählt dann die Krokodilaugen. Oder man ist dann sogar alternativ mit dem Helikopter unterwegs. Jetzt sind die Flüsse in Osttimor nicht schiffbar. Der Helikopter ist zu teuer. Also überhaupt mal eine gute Aufnahme der Krokodilzahlen zu bekommen, ist schon schwierig. Das heißt, wir müssen tatsächlich, um jetzt einen Managementplan zu entwickeln, viel mit den Dorfbewohnern reden, das traditionelle lokale Wissen nutzen und auf dieser Basis dann eben versuchen, ein Krokodilmanagement zu entwickeln, das eben sowohl den Krokodilen einen Lebensraum bietet, als auch den Menschen erlaubt, ihren Aktivitäten nachzugehen, ohne dass da es zu Attacken kommt.
Nun sind ja die Krokodile nicht gerade die possierlichsten Tierchen. Und wenn gleich ich selbst sie auch sehr faszinierend finde, bin ich schon froh, wenn ich jetzt im Zoo so ein Krokodil sehe, dass da eine Wand zwischen uns ist. Und Sie forschen also über diese Tiere. Hatten Sie denn auch schon mal so richtig Angst auf einer Ihrer Expeditionen?
In der Tat einmal. Also da war ich mit Dorfbewohnern unterwegs und war gerade an dem Fluss, der berüchtigt dafür war, dass da sehr viele Attacken passieren. Und habe da auch dann ganz normal mit den Dorfbewohnern geredet und wollte eben auch die sichtbaren Krokodile zählen. Und mein Führer wollte dann auf dem Rückweg unbedingt, dass wir diesen Fluss überqueren. Und hätte mich dann sonst auch da in der Wildnis stehen gelassen. Und da musste ich tatsächlich dann einmal durch diesen Fluss warten, mit dem Wissen, dass da im selben Jahr noch jemand tödlich von einem Krokodil attackiert wurde, war das schon ein sehr mulmiges Gefühl. Und das würde ich auch wirklich keinem empfehlen, solche Aktionen durchzuführen.
Ja, vielen Dank, Sebastian Brackhane, Mitglied der Crocodile Specialist Group der Weltnaturschutzunion und Referent der Deutschen Wildtierstiftung. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ja, vielen Dank, Ihnen auch.
Sie hören die Matinee in SWR 2, heute mit bissigen Tieren. Krokodile sind unser Thema.